sind wir wieder zurück und ich habe jetzt Kira Klenke mitgebracht. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, gerne, Vanessa. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier dabei zu sein. Mein Name ist Kira Klenke. Ich bin ursprünglich Mathematikerin und ich war 24 Jahre lang Professorin an der Hochschule in Hannover. Ich bin jetzt im Ruhestand und ich schreibe jetzt Selbsthilfe, Ratgeber. Und alle meine Bücher haben das zugrunde liegende Thema, den Menschen zu helfen, ja, in Kontakt zu kommen mit dem, was ihnen wirklich am Herzen liegt, also mit dem, was ihnen wirklich wichtig ist, mit ihren Herzensträumen, mit dem, was sie brauchen, um authentisch, zufrieden und erfüllt zu leben. Und die Bücher enthalten Selbsthilfetools, also Wege, wie die Leute selber aus eigener Kraft es schaffen, eben an ihre Träume, an ihre Herzenswahrheit zu kommen und sie dann wirklich auch umzusetzen. Ja. Und heute habe ich mitgebracht das Buch Gute Vorsätze wirklich umsetzen. Das ist erschienen im Schirner Verlag. Der Grund dafür ist jetzt der Zeitpunkt Anfang Januar. Es ist so, dass statistisch, ja, die Statistikerin kann ich nicht, kann ich nicht weglassen, obwohl meine Bücher sonst Selbsthilfe und eher psychologische Bücher sind. Aber die Statistikerin ist im Hintergrund. Jeder dritte Deutsche, das gibt's in Untersuchungen, die Zahlen, setzt sich zu neue Vorsätze. Also gerade jetzt, diese Zeit ist eine Zeit, wo viele Leute sagen, so, das neue Jahr ist jetzt ein Anlass, wo ich was in meinem Leben verändern möchte, wo ich irgendwas machen möchte, damit ich besser, gesünder, kraftvoller lebe. Also so wie aufhören zu rauchen oder sich anders ernähren, sich mehr bewegen, mehr mit Freunden machen, neues Hobby anfangen, Buch schreiben, was auch immer. Das Problem ist nur, dass sehr wenige Menschen es schaffen, ihre Vorsätze wirklich umzusetzen. Und das war der Grund, warum der Schirner Verlag war es, bei denen hatte ich da schon ein, zwei Bücher geschrieben, der Schirner Verlag die Idee hatte, dass ich ein Buch schreibe zum Thema Vorsätze. Ja, und wenn du dir jetzt diese Lesung anhörst und dir die Zeit nimmst, das anzuhören, dann gehe ich mal davon aus, dass das Thema Vorsätze dich interessiert und dass du wahrscheinlich eine Idee hast, was du in diesem Jahr anders machen möchtest. Ich denke, du nimmst am meisten aus dieser Lesung mit, wenn du vielleicht deine persönliche Situation und dein Vorsatzziel im Hinterkopf behältst, während ich jetzt aus dem Buch lese. Ja, ich fange an mit zwei Abschnitten aus der Einleitung. Es geht zum einen darum, was bringt es, das Buch zu lesen? Und das andere Absatz ist, warum so viele Vorsätze scheitern und warum, wenn dir das früher passiert ist, warum das nicht deine persönliche Schuld war. Die Umsetzung unserer Vorsätze ist leider oft ein mühevolles Unterfangen. Fakt ist, dass die meisten sogenannten guten Vorsätze sehr schnell im Sand verlaufen. Eine Schwierigkeit besteht darin, dass unsere Vorsätze ihren Ursprung oft in einem Gefühl haben, dass wir nicht genügen oder auch in einem schlechten Gewissen. Manchmal geht es auch um etwas, was andere von uns erwarten, unser Vorgesetzter, unser Lehrer, unser Lebenspartner, vielleicht auch der Hausarzt, die Hausärztin. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du deinen Vorsatz so fasst, dass du selber mit ganzem Herzen dahinter stehst, also dass es nicht nur wegen schlechtem Gewissen ist oder weil andere dich dahin schubsen, sondern dass du mit ganzem Herzen dahinter stehst und dann kann er dir auch wirklich gelingen. Und wichtig ist mir auch der Hinweis, dass keine persönliche Schwäche der Grund dafür ist, wenn es dir früher vielleicht einmal nicht gelungen ist, einen Vorsatz zu verwirklichen. Denn die Herausforderung beim Umsetzen von Vorsätzen kommt daher, wie wir Menschen grundsätzlich alle ticken, beziehungsweise wie unser Gehirn arbeitet. Man sollte eigentlich denken, dass es leicht möglich wäre, sein Verhalten zu ändern, sobald man erkannt hat, dass es einem schadet oder dem entgegensteht, was man sich als Ziel gesetzt hat. Dann gibt es eben ab sofort keine Kartoffelchips mehr beim Fernsehen oder man nimmt öfter das Fahrrad statt des Autos. Aber genau das gelingt uns eben meist nicht. Und das geht fast allen Menschen so, selbst wenn sie wissen, dass die angestrebte Verhaltensänderung gut wäre, wichtig wäre und wenn sie diese wirklich herbeiwünschen. Ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie schwer es sein kann, einmal verinnerlichte Gewohnheiten zu verändern, habe ich gefunden in einer Studie über Rückenschmerzen. Teilnehmer in dieser Studie waren Menschen, die unter wirklich starken Rückenschmerzen litten. Und obwohl es ihr sehnlichster Wunsch war, die Schmerzen loszuwerden oder zu lindern, konnten sie sich nicht dazu aufraffen, täglich die empfohlenen Gymnastikübungen zu machen. Die Motivation, etwas zu verändern, war bei den Schmerzpatienten definitiv hoch. Dennoch ist es ihnen nicht gelungen, oder den meisten von ihnen ist es nicht gelungen, ihre alte Gewohnheit, sich zu wenig zu bewegen, zu überwinden. Ja, dann im nächsten Abschnitt, den ich jetzt lese, der Grund dafür. Es ist gut, den Grund dafür zu kennen, weil wenn man weiß, warum es so schwer ist, Gewohnheiten zu ändern, dann fällt es leichter, Vorsätze anders anzugehen als bisher. Das Kernelement aller Gewohnheiten ist die ständige Wiederholung. Und dass wir nicht mehr darüber nachdenken oder bewusst die Entscheidung treffen, uns auf eine bestimmte Weise zu verhalten. Stattdessen wird bei Gewohnheiten unsere Handlung völlig automatisch und völlig ohne unser bewusstes Zutun, und zwar durch einen bestimmten Schlüsselreiz, ausgelöst. So waschen wir uns ganz automatisch die Hände nach dem Toilettengang oder legen uns, sobald wir uns ins Auto setzen, den Sicherheitsgurt um. Gewohnheiten erleichtern uns das Leben ungemein. Und es sind, das ist uns in der Regel nicht bewusst, tatsächlich fast die Hälfte unserer täglichen Handlungen Gewohnheiten, und die sind auf geniale Weise effizient. Die bloße Wiederholung einer einfachen Handlung unter den gleichen Begleitumständen führt dazu, dass die Handlung später alleine durch den Schlüsselreiz, also durch die gleichen Umstände, wie zum Beispiel du setzt dich ins Auto und dann legst du den Gurt um, also durch den entsprechenden Schlüsselreiz automatisch ausgelöst wird. Das ist super, solange eine Gewohnheit zu unseren Zielen und Absichten passt. Tut sie das jedoch nicht oder nicht mehr, dann vereitelt sie sogar bewusste Ziele. Denn Gewohnheiten bleiben auch dann erhalten, wenn sich unsere Motivation verändert hat. Es ist schwierig, alte Gewohnheiten zu verändern und aufzulösen, weil unsere Vernunft und auch eine Einsicht keinen Einfluss auf reflexartiges Verhalten hat. Im Gehirn gibt es keine direkten Verbindungen zwischen dem Sitz von Verstand und Intelligenz, das ist vorderen Teil vom Gehirn hinter unserer Stirn quasi, und den verhaltenssteuernden reflexartigen Zentren, die liegen hinten im Hinterkopf. Und diese beiden Zentren sind nicht miteinander verbunden. Unsere Automatismen sind evolutionsgeschichtlich in alten, uralten Gehirnbereichen abgelegt, denn Routine und Wiederholung waren schon für die Steinzeitmenschen wichtig fürs Überleben. Der Frontalkortex, also vorne hinter der Stirn, der für unsere Handlungsplanung, für Entscheidung, für Vernunft zuständig ist, der wurde entwicklungsgeschichtlich erst viel später ausgebildet. Also Gewohnheiten wie abends der Griff beim Bier, beim Fernsehschauen, sitzt also in alten Hirnarealen, während unser rationaler Verstand und die Vernunft in den neuen Hirnarealen nur zuschauen kann. Außerdem laufen die Reaktionsprozesse im Hinterkopf blitzschnell ab, während wir für bewusstes Handeln und für bewusstes Entscheiden vorne im Frontalkortex mehr Zeit brauchen. Kurz gesagt, wir haben unser Bierchen dann schon wieder getrunken, bevor unsere neue Entscheidung überhaupt greift. Ja, das ist aus dem ersten Teil des Buches gewesen. Das erklärt, warum es so schwer ist, oft Vorsätze, gute Vorsätze, Neujahrsvorsätze umzusetzen und warum sie scheitern. Im zweiten Teil des Buches geht es natürlich dann darum, wie das gerade, wenn man diese Hintergründe kennt, wie man das verändern kann. Und dazu möchte ich euch auch zwei Absätze vorlesen, zwei Tipps. Also zwei Tipps, wie es gelingt, wirklich die Verhaltensweise zu ändern, sodass dein Vorsatz real wird. Verknüpfe die neu angestrebte Verhaltensweise mit einem bereits existierenden Schlüsselreiz. Du kannst Handlungen, die für die Verwirklichung deines Vorsitzes erforderlich sind, an eine bereits bestehende Routine, als an einen bereits bestehenden Schlüsselreiz in deinem Leben koppeln. Durch diesen Trick erfolgt deine neue Aktion schon sehr bald automatisch. Ein Beispiel, wenn du morgens aufstehst, trinkst du als erstes eine Tasse heißes Wasser. Durch die Verknüpfung mit der bereits bestehenden Routine, also mit dem Aufstehen, ist es nicht erforderlich, darüber nachzudenken, ob du dich jetzt für diese Aktion gerade jetzt entscheidest oder nicht oder erst morgen. Ganz egal, du machst es einfach. Und geeignete Triggermomente für neue Verhaltensweisen sind zum Beispiel das Aufstehen, am Morgen das Zu-Bett-Gehen, am Abend Zähne putzen, die Tasse Kaffee zwischendurch, Gassi gehen mit dem Hund, die Fahrt zur Arbeit oder das Nachhausekommen. Sobald du deinen Triggermoment für deinen neuen Vorsatz festgelegt hast, erinnert er dich automatisch an deine neue Wunschhandlung. So behindert die Tätigkeit auch am wenigsten deinen Tagesablauf. Du machst sie einfach. Zum Beispiel 15 Minuten lang vor dem Morgenspaziergang mit dem Hund oder bevor du morgens aus dem Haus gehst. Also wenn du dir zum Beispiel vorgenommen hast, du möchtest mehr Ordnung halten in deiner Wohnung, möchtest öfter aufräumen, dann kannst du einfach beschließen, morgens bevor du aus dem Haus gehst, machst du das 10 Minuten lang. Oder vielleicht abends, bevor du unter die Dusche gehst oder in deine Freizeit. Ja, ihr, die ihr jetzt zuhört, damit es die Lesung wirklich euch auch selber wirklich was bringt, vielleicht nehmt ihr euch kurz einen Moment und überlegt, welche festen Routinen in deinem Tagesablauf würden sich eignen als so ein Triggermoment für ein neues Verhalten, so wie aufräumen oder an deinem Buch schreiben oder für die Uni zu lernen oder ein bisschen Sport zu machen, Gymnastik. Also welche bereits schon bestehenden Routinen würden sich eignen als Triggermomente für ein neues Verhalten in deinem Tagesablauf? Und wenn du das gefunden hast, so einen Trigger, der sich eignen würde, könntest du dir überlegen, welche kleine Handlung, das ist auch wichtig bei den Vorsätzen, nimm dir nicht direkt vor, wenn du zum Beispiel anfangen willst zu lernen oder deine Wohnung aufzuräumen, dass du das stundenlang machst oder in einem Rutsch fertig machst. Fang mit kleinen Handlungen an, gewöhne dein Gehirn daran. Also mach das für 10 Minuten, kannst du schreiben oder aufräumen oder was immer es bei dir ist. Also, welche kleine Mini-Handlung, die du dir angewöhnen möchtest, könntest du an diese schon bestehende Routine koppeln? Ja, dann möchte ich noch einen zweiten Trick vorlesen aus dem Buch. Also, es sind ganz viele Tricks, auch Tipps und Trips, zum Teil aus dem Coaching, aber viele aus der Gehirnforschung in dem Buch. Ich lese euch noch einen zweiten vor. Der heißt Durchstarten wie eine Rakete. Eine Frau namens Mel Robbins hatte vor Jahren eine Lebenskrise. Ihre Ehe stand auf der Kippe und wie finanziell waren sie und ihr Mann am Ende. Jeden Abend vor dem Einschlafen nahm sie sich vor, am nächsten Tag früher aufzustehen und das Notwendige zu unternehmen, um ihr Leben wieder auf Reihe zu bekommen. Aber am nächsten Morgen war sie jedes Mal viel zu müde, um bei Zeiten aufzustehen. Sie verschlief den Vormittag, fühlte sich anschließend mies und wie eine Versagerin. Den ganzen Tag über kam sie nicht mehr richtig in Schwung. Das ist zum Beispiel ein Problem. Ich war ja lange Professorin. Ich mache manchmal auch jetzt noch Studenten, Coaching, Vorträge und Seminare. Das ist zum Beispiel auch ein Problem, was viele Studierende haben, dass sie einfach dann den Tag, wenn sie frei haben, verschlafen und nicht in die Pötte kommen. Ja, eines Tages sah Mel Robbins im Fernsehen zufällig einen Raketenstart. Und dabei kam ihr eine Idee. Sie würde dem nächsten Morgen, sobald ihr Wecker klingelte, und zwar das erste Mal, vorher hatte sie nämlich immer auf diesen Snooze-Button, also auf diesen Pause-Button vom Wecker gedrückt, also sobald ihr Wecker das erste Mal klingelte, würde sie genau so einen Countdown starten. Sie würde innerlich von 5 bis 1 runterzählen und dann bei 1 sofort einen Raketenstart aus dem Bett machen. Das hat funktioniert. Also sie hat, sobald der Wecker klingelte, hat sie gezählt, 5, 4, 3, 2, 1 und bei 1 die Beine aus dem Bett. Also das hat funktioniert und es hat ihr ganzes Leben verändert. Und dann fing sie an, die 5-Sekunden-Regel, wie sie sie nannte, auch tagsüber anzuwenden, wenn etwas Wichtiges zu tun war, auf das sie aber keine Lust hatte. Betrachten wir mal zusammen den Ablauf der 5-Sekunden-Regel am Beispiel eines der am häufigsten genannten guten Vorsätze in statistischen Untersuchungen. Das ist, sich mehr Zeit für Freunde und Familie zu nehmen. Also, dir fällt ein, dass du eigentlich deine Mutter anrufen solltest, aber du hast gerade keine Lust dazu. Anstatt hin und her zu überlegen, warum und ob du das Telefonat jetzt führen solltest, vergegenwärtigst du dir deinen Vorsatz, dass du nämlich mehr Zeit dir nehmen willst in diesem Jahr für deine Familie. Und sofort, wenn dir das einfällt, fängst du an, innerlich von 5 zu 1 runterzuzählen. Und deine Gedanken, während du so innerlich zählst, sind so beschäftigt, dass dann kein Raum mehr ist für Diskussionen in deinem Kopf. Also, oh, ich habe jetzt keine Lust anzurufen, mache ich morgen, aber eigentlich soll ich doch. Das wird alles ausgeblendet, wenn du sofort, wenn du deinen Vorsatz erinnerst, zählst 5, 4, 3, 2, 1. Und sobald du bei 1 angekommen bist, greifst du zum Telefonhörer. Also das ist wichtig, du zählst runter und bei 1 sofort handeln. Und bevor dein Verstand begriffen hat, was gerade geschieht, hast du nämlich die Nummer schon gewählt. Und wenn du das immer wieder und konsequent für eine bestimmte Handlung, die für die Umsetzung deines Vorsatzes wichtig ist, machst, wird sie dir nach einer Weile zur Gewohnheit. Und sobald das passiert ist, machst du sie automatisch und wirklich ganz mühelos. Ja, ihr Lieben, die ihr gerade zuhört, vielleicht nehmt ihr euch nochmal einen Moment Zeit und überlegt euch, wie könnte ich diese 5-Sekunden-Regel für meinen Vorsatz oder für eine neue Handlung, die ich eigentlich dieses Jahr regelmäßig machen will, nutzen. Also, wie ließe sich die 5-Sekunden-Regel für deinen Vorsatz nutzen? Ja, das war's, was ich euch vorlesen wollte aus dem Vorsätzebuch. Vanessa, habe ich noch ein paar Minuten für ein anderes Buch, was im April erscheint?
Ja, kannst du gerne machen. Falls Fragen sind, gerne damit schon mal in den Chat. Wir starten dann auch gleich mit einer Fragerunde. Aber lies gerne erstmal noch aus deinem anderen Buch vor.
Ja, super, herzlichen Dank. Es geht um das Buch, das heißt, Studieren kann man lernen, mit weniger Mühe zu mehr Erfolg. Das war mein allererstes Ratgeberbuch, das habe ich vor 10 Jahren etwa geschrieben. Das war damals sofort Amazon-Bestseller und die erste Auflage war zu meinem eigenen Erstaunen nach 6 Wochen völlig vergriffen. Ich habe es jetzt gerade völlig neu überarbeitet für die 6. Auflage und es erscheint Anfang April. Deswegen würde ich ein bisschen gerne was dazu sagen. Es geht in dem Buch darum, sich nicht von den Regeln des Unisystems, von den Vorgaben der Dozenten oder der Prüfungen oder Prüfungsordnung fremdbestimmt in irgendeine bestimmte Richtung pressen oder gar verbiegen zu lassen, sondern es geht darum, dass du entdeckst, wie Lernen für dich ganz persönlich leicht gehen kann wie man so lernt, dass es einem liegt und dass es einem persönlich leicht fällt. Und das ist eventuell anders, als deine Dozenten dir das vormachen. Eine wichtige Message des Buches ist auch, Erfolg beim Lernen und Erfolg im Studium hat weniger mit Fleiß, Anstrengung und hohem IQ zu tun, als allgemein die Menschen glauben. Ganz wichtig ist die innere mentale Einstellung zum Lernen. Das heißt, was man braucht, ist ein fester Glaube an sich, Zutrauen und Zutrauen in die eigene Lernfähigkeit. Und genau das wird mit diesem Buch gestärkt. Wenn jetzt jemand zuhört, der sich für das Buch interessiert, oder vielleicht kennst du jemanden und du sagst, ah, für den wäre das gut. Es ist im Moment in der 5. Auflage draußen. Das steht in fast allen Uni-Bibliotheken. Da kannst du es ausleihen. Falls sie es nicht haben, frag nach. Die schaffen das auf deine Frage ohne Probleme an. Warum ich jetzt gerne die 6. Auflage vorstellen würde. Die 6. Auflage, die ist überarbeitet und die hat einen Knüller, weil jetzt ab April in jedem Kapitel eine von mir selbst gesprochene Lernmeditation eingefügt wurde. Und die können die Leser, die Leserinnen dann auf dem Tablet oder dem Smartphone über einen QR-Code anhören. Dazu werde ich jetzt öfters, wenn ich das Leuten erzähle, werde ich gefragt, was sind denn Lernmeditationen? Dazu würde ich gerne ein paar Zeilen, Vanessa, ich mach's kurz, ein paar Zeilen aus der neuen Einleitung der 6. Auflage vorlesen. In einem angespannten, verunsicherten oder ängstlichen Zustand kann man nicht klar denken. Negative Gefühle blockieren das Denken und das Gedächtnis und natürlich auch das Lernen. Deshalb enthält dieses Buch in der 6. Auflage als Add-on geführte Lernmeditationen. Diese Audios führen in einen entspannten Zustand, in dem Sie leichter lernen können. Während Sie die Audios anhören, können Sie sich einfach entspannt zurücklehnen. Sie werden Schritt für Schritt angeleitet und mit einfühlsamen Worten in den erwünschten inneren Zustand geführt. Und man braucht keinerlei Vorkenntnisse oder Erfahrung in der Meditation. Alles, was man wissen braucht, ist in den Audios enthalten. Die Lernmeditationen führen die Hörer, Hörerinnen in die Entspannung. Störende Grübeleien treten in den Hintergrund und das Gedankenkarussell im Kopf kommt zur Ruhe. Dadurch reagieren sie nicht mehr so stark auf Außenreize, die sie vorher verunsichert oder gestresst haben. Sie werden allmählich selbstbewusster, motivierter und effektiver beim Lernen. Die Audios unterstützen dabei, mit Freude zu lernen. Und das funktioniert auch, wenn sie gerade gefrustet, unsicher oder verzweifelt sind. Insbesondere an solchen Tagen sind die Audios eine Unterstützung. Auch an Tagen, an denen Sie sich krampfhaft zum Lernen überwinden müssen und durch den Stoff quälen. Weil das ist so ähnlich, als wollte man mit einem Stein im Schuh joggen gehen. Und egal, wie sehr man sich abmüht, es ist und bleibt unangenehm zu laufen. Und manche Menschen glauben, weil sie es so gewohnt sind, das wäre normal. Das wäre normal beim Joggen oder das wäre normal beim Lernen. Stellen Sie sich vor, welche Erleichterung es wäre, wenn Sie vorher, bevor Sie loslaufen oder bevor Sie sich zum Lernen hinsetzen, als erstes den Stein entfernen, der Sie drückt und Ihr Vorhaben erschwert. Genau das Beseitigen unnötiger Steinchen im Denkgetriebe, ist die Funktion der neuen Lernmeditationen im Buch. Ja, Vanessa, danke schön, dass ich das noch vorlesen durfte. Ich bin jetzt von meiner Seite mit den Lesungen erstmal fertig.
Gerne, gerne. Das Buch hatte ich mir tatsächlich eben auf deiner Website angeguckt gehabt, das Studierendenbuch.
Ja.
Und habe mir gedacht, ja, das besorge ich mir mal über die Bibliothek.
Genau, Genau. Weil du bist Studentin, ne?
Genau, ja.
Ja, genau. Also die fünfte Auflage steht bestimmt in der Bibliothek. Oder wenn nicht, also der Springer-Gabler Verlag ist ein wissenschaftlicher Verlag. Das schaffen die an, also auch für andere, die jetzt zuhören. Und es ist jetzt schon ein spannendes Buch, aber ich denke, die sechste Auflage, die erscheint, habe ich gestern, haben sie mir mitgeteilt, glaube ich, am 5. April, wird dann wirklich nochmal spannender durch diese multimedial eingebauten Lernmeditationen, ja.
Ja, also ich kann über die Bibliothek auch viele der Springer Verlag Bücher als E-Book beziehen. Weißt du, ob sie das als CD rausbringen oder als Online-Link?
Weder noch. Also jetzt, ich muss es dann selber ausprobieren, ich weiß es selber nicht. Also es gibt eine App vom Springer Verlag, das ist jetzt ein neues Feature. Du lädst dir diese App auf dein Handy oder dein Notebook. Und dann in dem Buch, du machst die App auf und in dem Buch, also in jedem Kapitel ist so eine Lernmeditation passend zu dem Kapitel, hältst du dann dein Handy auf diese Abbildung in dem Buch und dann spielt die ab. Also die haben es jetzt schon so gemacht, dass, außer man kopiert es irgendwie anders, aber das habe ich jetzt nicht gesagt, sie haben es jetzt schon so gemacht, dass diese Audios eben speziell für die Leser und Leserinnen dann zur Verfügung stehen, ja.
Okay, das ist aber sehr innovativ tatsächlich. Ich kenne das noch so, dass man dann da so oldschool eine CD mit reinlegt und nee, man als nee. E-Book-Nutzer dann halt einfach Pech gehabt hat.
Ja, ja. Nein, das ist ganz modern und ganz toll gemacht und ich glaube, bei der dritten Auflage wollten wir das schon machen und dann war schon alles fertig. Ich hatte Aufnahmen gemacht, das waren dann andere. Ich habe sie jetzt nochmal neu gemacht. Dann hat alles technisch auf der Springer-Seite überhaupt nicht geklappt. Also sie haben da jetzt mehrere Jahre dran gearbeitet, aber ich hoffe jetzt mal, dass es wirklich jetzt ab April, dass es wirklich klappt. Also ich freue mich sehr darüber.
Ja, ja. Ich freue mich da auch wirklich sehr. Ich werde auf jeden Fall mir das einmal angucken.
Weißt du, weil es ist auch nochmal anders, also bei meinen Büchern ist es so, ich weiß jetzt nicht, ob man das beim Lesen spüren konnte, ich denke mal, ich bin da persönlich drin, ich erzähle auch manchmal Dinge aus meinem Leben, auch in dem Studentenbuch erzähle ich zum Beispiel, wie das schwierig war in meinem Mathe-Studium und wie ich dann den Weg daraus gefunden habe. Es gibt viele Leute, die lieben das. Es gibt Leute, die sagen, ey, das ist doch kein sachliches, jetzt gerade im wissenschaftlichen Bereich, das ist doch kein sachliches Schreiben. Man muss da bei den Fakten bleiben. Mir ist irgendwie wichtig, der persönliche Kontakt auch mit meinen Lesern und Leserinnen. Und das, finde ich, geht halt über so ein Audio, weißt du, wo du meine Stimme hörst. Und das Buch ist in Sie-Form, die Audios habe ich jetzt aber auch in Du-Form aufgenommen. Also ich denke, der Kontakt wird dadurch zu den Lesern nochmal näher. Ne? Ja.
Ja, das denke ich auch. So, du hast jetzt ja überwiegend, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, Ratgeber geschrieben.
Ja.
Könntest du dir auch vorstellen, einmal in die Fiktion zu gehen oder fällt das für dich ganz raus?
Also ich schreibe schon sehr, sehr lange. Ich muss dazu sagen, dass dass das Schreiben ganz am Anfang, vor 40 Jahren habe ich angefangen damit, auch ein Weg war, so tagebuchmäßig mir die Sorgen vom Leib zu schreiben. Und schon vor 40 Jahren, als ich angefangen habe zum Schreiben, habe ich so eine Art Mischung aus Science Fiction und Fantasy geschrieben und es ist auch immer noch irgendwo im Hinterkopf ein Traum von mir. Ich würde gerne irgendwie sowas wie Urban Fantasy. Es gibt ja jetzt schöne Bücher. In Instagram bin ich mit etlichen Self-Publisher-Autorinnen verbunden. Das finde ich wunderschön. Ich finde auch toll, was diese jungen Frauen machen. Ich bin ja schon ein älteres Semester. Es gibt ja jetzt auch mehr so, ich glaube, die Sandy Mercier nennt das Motivationsromane, also Bücher, die wirklich unterhaltsam sind und gleichzeitig aber eine Message haben, wo die Menschen ihr Leben reflektieren und hinterher vielleicht Dinge im Leben anders machen. So einen Roman zu schreiben, würde mir Spaß machen, aber er müsste dann wirklich unterhaltsam sein. Und das ist natürlich, ich denke, da müsste ich vielleicht auch noch ein bisschen lernen, weil das ist natürlich, ein Roman zu schreiben, ist eine andere Sache als ein Sachbuch. Ja,
ja, ich glaube, da ist ein großer Unterschied auch zwischen.
Ja. Ja. Schreibst du selber eigentlich auch?
Ja, Ich habe auch tatsächlich während der Buchmesse gestern eine meiner Kurzgeschichten vorgestellt.
Ach, da muss ich dann nochmal reinhören. Die sind ja noch da, die Audios sind
Genau,
ja noch
die
da.
Audios, die Videos kann man nachträglich gucken, 14 Tage lang. Auch für den Chat vielleicht interessant.
Ja, okay.
Ja, und da kannst du dann auch gerne mal reingucken.
Super, ja.
Oder ihr auch Chat, wenn ihr nachträglich nochmal euch Buchmesse genehmigen möchtet.
Ja, genau. Darf ich noch eine Sache sagen zu den
Klar.
Leserinnen-Kontakt? Von vielen Lesern, da ist ja nur ein kleiner Prozentsatz, die sich melden, aber es melden sich, also gerade bei dem Studentenbuch im Laufe der Jahre sind da etliche Rückmeldungen zurückgekommen und wirklich Leute, die sagen, ey, Frau Klenke, mein Studiumsleben und mein Leben und mein Lernen ist völlig anders geworden. Ich freue mich über Rückmeldungen. In den meisten Büchern steht auch meine E-Mail. Ich sage es jetzt einfach mal hier, ist info@kiraklenke.de. Ich freue mich total über Rückmeldungen. Ist auch für Autorinnen und Autoren wichtig. Du schreibst immer, ne? Also zu hören, so wie geht's den Leuten damit? Und jetzt gerade auch zu dem Vorsätzebuch oder zu dem Studierendenbuch. Wenn ihr meine Bücher lest und an irgendeiner Stelle taucht eine Frage auf, schickt mir die. Es kann manchmal ein bisschen dauern, bis ich die beantworte, aber ich beantworte jede Mail. Also auch über Mail oder ich bin auch auf Instagram, könnte auch eine Instagram-Nachricht sein, mit meinen Leserinnen im Kontakt zu sein, ist mir sehr wichtig und finde ich sehr schön und ist für euch auch eine Chance, mich alles zu fragen.
Genau. Und Rezensionen sind genauso wichtig. Also
Oh
rezensiert die
ja.
Bücher, die ihr lest.
Ja.
Gebt Feedback, ob positiv oder negativ, Hauptsache es ist konstruktiv.
Es ist
Man kann, Hauptsache
konstruktiv.
man kann damit arbeiten.
Ja, genau. Und vielleicht sind ja hier auch die ein oder andere Autor, Autorin dabei. Also ich schreibe nicht nur viel, schon seit 40 Jahren, seitdem ich Schulkind bin, ich lese ganz viel. Also ich lese, würde ich sagen, jede Woche mindestens ein Buch. Ich liebe das Lesen. Genauso wie ich mir als Autorin Rezensionen natürlich wünsche, weil nur so wird Buch dann irgendwie auch bekannt und kann dann wieder anderen helfen, wie dieses Vorsätzebuch oder wie dieses Studentenbuch. Finde ich, sollte man sich jetzt auch gerade als Autor oder Autorin überlegen, wenn ich ein gutes Buch lese. Also ich schreibe jedes Mal auch eine Rezension. Also wenn ich welche haben will, denke ich, sollte ich genauso auch welche schreiben. Also schreibt auch für andere Leute Rezensionen, ist wirklich wichtig, ja.
Genau, ich hätte jetzt noch eine abschließende Frage an dich.
Ja.
Und zwar, wie kamst du denn dazu, Ratgeber zu schreiben? Ist der Verlag auf dich zugekommen oder hast du gesagt, du schreibst jetzt ein und sendest den an Verleger?
Die Frage ist, hat mich neulich einer im Gespräch gefragt, wie bin ich als Mathematikerin überhaupt auf das Thema Coaching oder Psychologie gekommen? Für mich war von Anfang an in diesem Leben, in meiner Kindheit, in meiner Jugend, auch als junge Frau, ein Problem, dass meine Eltern, dass Schule, auch Hochschule, und das macht sie auch heute, also Hochschule macht das auch heute noch, immer versucht hat, mich in so ein fertiges Raster zu schieben. Also irgendwie, dass die Leute, die mich unterrichtet und erzogen haben, eine Vorstellung davon hatten, was gut für mich ist, wie ich werden soll. Und dass da, ja, bis ich 25 war, ehrlich, keiner war, der irgendwie geguckt hat, so, wer ist denn dieser junge Mensch oder dieses Kind oder dieser Teenager? Wie ist sie denn eigentlich? Was sind denn eigentlich ihre Herzenswünsche, ihre Talente? Ich bin auch fest überzeugt, jeder Mensch kommt mit bestimmten Talenten und Gaben. Und das war für mich wirklich, bis ich Mitte 20 war, sehr schmerzhaft. Und dann habe ich selber, das war wirklich eine Erlösung, angefangen, Coaching-Seminare zu besuchen. Und wenn ich was mache, dann lerne ich es auch, habe dann noch Coaching-Ausbildungen besucht und habe erstmal viele, viele, viele Jahre für mich selber wirklich erlebt, dass es möglich ist, mein Leben zu verändern, dass es wirklich möglich ist, für mich rauszukriegen, was sind meine Gaben, was sind meine Talente, was würde ich gerne in diese Welt bringen. Und dann wirklich mein Leben auch so zu verändern und es ist so viel authentischer, erfüllender, glücklicher, friedvoller, wenn man das macht. Ja, und da ich gerne auch schreibe, war es dann irgendwie naheliegend zu sagen, okay, damit andere Leute den Weg vielleicht schneller machen, also bei mir hat es viele Jahre gedauert, als ich, kam dann die Idee, Ratgeber zu schreiben. Komischerweise, ich hatte dann schon Blogs, es hat also lange lagen da angefangene Bücher, bis ich dann wirklich gesagt habe, so, ich gehe jetzt mit diesen Büchern raus. Hatte auch den Grund, weil ich als Mathematikerin und Statistikprofessorin aktiv war und die Bücher sind ja eher so, ne, Coaching-mäßig oder psychologisch. Ich hatte komischerweise irgendwie immer im Kopf, wenn ich den ersten Ratgeber fertig habe, werde ich ganz leicht einen Verlag finden. Und ich glaube, 7 Bücher gibt es mittlerweile von mir. Das war bis jetzt auch immer so. Also die Bücher waren dann irgendwie Themen, die mich interessiert haben. Und dann habe ich einen Verlag gesucht und da war dann auch immer einer. Also insgesamt habe ich bei 3 verschiedenen Verlagen publiziert. Das einzige Buch, wo ein Verlag auf mich zugekommen ist und hat gesagt, das hätten wir gerne und du bist die Frau, die es schreiben kann, ist dieses gute Vorsätze wirklich verwirklichen, also wirklich umsetzen. Das war die Idee von dem Schirner Verlag und ja, dann habe ich es geschrieben und war auch eine gute Erfahrung.
Das glaube ich dir. Gut, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du hier warst. Ich habe beide Bücher auf
der Liste. Herzlichen Dank, Vanessa.
Ja. Beide Bücher auf der Liste auf jeden Fall.
Schön.
Ich werde zu dem Studierendenbuch kommt dann bestimmt auch irgendwann eine Rezension, ob ich das Vorsätzebuch tatsächlich lesen werde. Das steht ja tatsächlich in anderen Dimensionen.
Darf ich dazu noch einen Satz? Ich weiß, ja. wir müssen einen Zeitplan halten.
Ja,
in dem Vorsätzebuch, weißt du, da hat man manchmal, habe ich dann irgendwie so kreative, spontane Ideen, kam eine geniale Idee, wobei Leute sagen manchmal, ja, das hast du drin. Also bis jetzt hat keiner gesagt, das ist eine geniale Idee. In dem Vorsätzebuch gibt es eine Überholspur für Eilige. Also das heißt, ich habe mir dann, als das Buch fertig war, überlegt, welche Seiten, das ist vielleicht ein Drittel von dem Buch, muss man wirklich gelesen haben, damit man weiß, wie die Vorsätze funktionieren und damit man es selber schafft. Und dann, die sind so markiert, das hat der Verlag auch sehr schön umgesetzt. Also wenn jemand nicht so viel Zeit hat, in diesem Buch habt ihr eine Überholspur für einige.
Das ist eine echt witzige Idee auch.
Ja.
Die Idee finde ich wirklich gut. Ich finde, das könnten eigentlich mehr Ratgeber machen.
Genau, aber du bist jetzt die Erste, die ja so drauf reagiert irgendwie, weil das ist wirklich ein Thema. Also auch bei dem Studentenbuch sagen manchmal Studierende, es ist ein super Buch, aber es braucht halt Zeit, das zu lesen. Wobei jetzt durch die Audios wird es anders. Also man könnte schon anders lernen, wenn man sich nur die Audios anhört. Also ich denke, die Leute haben immer weniger Zeit und deswegen muss man sich da als Autorin auch was überlegen und dem entgegenkommen.
Ja, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ich finde, das sollten wirklich mehr Ratgeber machen. Das ist teilweise so viel Input.
Ja.
Irgendwie nochmal kurz zusammenfassen am Anfang oder Ende reicht teilweise auch schon. Damit man überhaupt weiß, vielleicht auch erstmal, worauf man sich da einlässt. Also im Chat kam auch sehr positive Rückmeldung. Dein Buch wurde auch schon in der Uni reserviert.
Ja, danke. Ich freue mich.
Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst.
Herzlichen Dank.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.